Willkommen zu Vertriebsrecht to go. Ja, willkommen zurück zu Vertriebsrecht to go. Wir hoffen, alle, die uns zuhören, sind gut gestartet ins neue Jahr. Wir sind wieder zurück, gewissermaßen nach der Weihnachtspause und starten wieder in 2025.
Ja. Frohes neues Jahr auch von mir. Danke, Benedikt. Wir haben wieder viele tolle, spannende Urteile mitgebracht, die sich so über die Zeit angestaut haben, die dringend besprochen werden müssen. Wir haben heute quasi durch den gesamten Instanzenzug vom Landgericht bis zum EuGH was dabei. Benedikt, wie wollen wir es machen? Wollen wir vielleicht einfach von unten nach oben starten oder hast du dir was überlegt?
Nee, das ist doch prima. Machen wir das doch so. Dann starte du einfach durch, Peter, und dann sind wir schon auf Kurs.
Gut, dann fange ich mal mit einem Beschluss tatsächlich von Landgericht Stuttgart an. Es handelt sich um einen Beschluss vom 4.4.2024, Aktenzeichen 31O20/24. Zur Info auch hier nochmal, keiner muss die Aktenzeichen mitschreiben. Wir stellen die später auch nochmal in den Shownotes ein. Also kein Bleistift erforderlich, um hier mitzuhören. Ja, warum ein Beschluss? Es ging um ein Verfahren im Eilrechtsschutz, konkret einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Und im Prinzip haben die Parteien darüber gestritten, ob einem ein Zurückbehaltungsrecht zustehen kann, wenn die andere Partei einen Anspruch auf Vertragsanpassungsverhandlungen geltend macht. Ja, also worum ging es konkret? Es bestand ein Rahmenliefervertrag zwischen den Parteien für bestimmte Produkte. Und die Antragsgegnerin, die war vertraglich verpflichtet, in Anwältigkeit von den Lieferabrufen der Antragstellerin eben diese Produkte zu liefern. Also es gab eine konkret vereinbarte vertragliche Lieferpflicht. Und bezüglich der Preise hat man vereinbart, dass das in zeitlich befristeten sogenannten Preisabschlüssen festgelegt werden soll. Der Vertrag sah aber auch vor, dass eine Partei zum Beispiel bei unvorhersehbaren Kostenveränderungen in Preisverhandlungen treten können sollte. Also weit so gut.
Ja.
Man hat auch gesagt, naja, die alten Preise, die sollen auf jeden Fall aber so lange fortgelten, bis man neue Preise vereinbart hat. Mhm. Jetzt kam es tatsächlich soweit, die Antragsgegnerin, die verlangte Preisverhandlungen und hat gesagt, es gibt hier unvorhersehbare Ereignisse, alles lohnt sich für mich nicht mehr, also ich möchte gerne den Preis anpassen und hat dann letztlich auch eine Frist zur Abgabe eines entsprechenden Angebots gesetzt. Man hat dann wohl auch über einen gewissen Zeitraum verhandelt, hat sich alles ein bisschen hingezogen. Das hat dann der Antragsgegnerin zu lange gedauert. Und dann hat die Antragsgegnerin konsequenterweise irgendwann gesagt, pass mal auf, wenn wir das nicht irgendwie hinkriegen, uns auf einen neuen Preis zu einigen, dann beliefere ich dich nicht mehr. Punkt. Ja, dann hat die Antragstellerin, die hat zwar noch innerhalb der von der Antragsgegnerin gesetzten Frist ein neues Angebot abgegeben, aber das Angebot, das geht aus dem Tatbestand nicht so richtig hervor. Das hat wohl der Antragsgegnerin nicht so richtig gereicht. Also es hat dann trotzdem einfach die Lieferung eingestellt.
Aha.
So, was hat das Landgericht entschieden? Wie gesagt, es war ein Eilrechtsverfahren. Es ging hier jetzt dann quasi um die Frage, durfte die Antragsgegnerin die Belieferung einfach einstellen? Da hat das Landgericht Stuttgart gesagt, naja, die Verhandlungspflicht, die tritt grundsätzlich erstmal neben die vereinbarte Lieferpflicht. Also es ist nicht so, dass es nur das eine oder das andere gibt, entweder wir verhandeln oder wir liefern, sondern der Vertrag läuft quasi fort, auch während verhandelt wird. Und das Problem war im Wesentlichen, die Parteien hatten einfach keine Regelung dafür vereinbart, was passiert, wenn die Verhandlungen scheitern oder wenn sie sich viel zu lange hinziehen. Also wenn man einfach nicht zeitlich nah beieinander kommt.
Und hier nur für mich zum Verständnis, die Verhandlungen sind ja nicht gescheitert gewesen in dem Sinne, sondern sie haben einer Partei nur zu lange gedauert.
Ich glaube, das kann man so runterbrechen. Also das ist auch einer der Knackpunkte der Entscheidung am Ende. Es lag, als die Belieferung eingestellt wurde, ein Angebot der Gegenseite vor. Also es konnte noch weiter verhandelt werden. Das ist auch einer der Punkte, an dem sich das Landgericht Stuttgart letztlich dann aufgehängt hat. Nämlich es hat gesagt, naja, wenn doch noch ein Angebot vorliegt, über das verhandelt werden kann, und, das war der zweite Punkt, wenn die andere Seite dringend auf pünktliche Lieferung angewiesen ist und wir auch die Lieferverpflichtung überhaupt haben, dann kann es treuwidrig sein, wenn ich während der Verhandlung die Lieferung einfach einstelle. Mhm. Also die Verhandlungen müssen endgültig gescheitert sein, sonst darf ich die Lieferung nicht einstellen. Es hat aber auch gesagt, dass grundsätzlich die Verhandlungspflicht im Gegenseitigkeitsverhältnis steht und dass ich dann, wenn eben nicht verhandelt wird, auch ein Zurückbehaltungsrecht grundsätzlich geltend machen kann.
Mhm, ja.
es klingt jetzt, ich sag mal, so ein bisschen nach einer Einzelfallentscheidung. Es kam natürlich hier ganz massiv auf die konkreten vertraglichen Regelungen an, was im Einzelnen vereinbart war. Aber was für mich eigentlich nochmal ganz wichtig ist, ist mitzunehmen, ich kann tatsächlich auch so eine Verhandlungspflicht mehr oder weniger dadurch durchsetzen, dass ich ein Zurückbehaltungsrecht geltend mache, was hier in diesem Fall jetzt nicht geklappt hat, aber was grundsätzlich geht. Und B, der viel wichtigere Punkt, wenn ich mir eine Verhandlungspflicht in meinen Vertrag aufnehme, dann sollte ich mir auch dringend Gedanken darüber machen, wie diese Verhandlungspflicht konkret ausgestaltet ist. Also wie lange verhandeln wir? Ja. Was passiert, wenn wir uns nicht einigen können? Was ist vielleicht mit den alten Preisen? Habe ich ein Kündigungsrecht? Gilt der alte Preis weiter? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man einen Wirtschaftsmediator einschaltet, der den Preis dann von einer neutralen Seite aus festlegt? All solche Sachen sind Sachen, die man eigentlich in so einem Vertrag sinnvollerweise aufnehmen sollte. Und das haben die Parteien hier eben nicht gemacht. Und dann kam es, wie es kommen musste, nachdem man eigentlich nicht mehr zusammengekommen ist, haben sich mehr oder weniger alle gefragt, wie es jetzt weitergehen soll.
Ja, also es zeigt wieder mal, dass das schon bei den Vertragsverhandlungen, wenn sich die Parteien natürlich noch mögen, ja, und die besten Absichten haben, dass man trotzdem schon Prozesse und Eventualitäten bestmöglich durchdenkt und das dann genau regelt, ja, damit man später nicht vor Schwierigkeiten steht. Ja, spannend.
Absolut, absolut, ja. Und das Gleiche gilt natürlich auch, das hat das Landgericht auch nochmal vorgehoben, das gilt nicht nur für vertragliche Verhandlungspflichten, sondern auch, wenn zum Beispiel aufgrund einer Störung der Geschäftsgrundlage nach 313 BGB Verhandlungen verlangt werden können, beziehungsweise Vertragsanpassungen.
Ja, schön. Schönes erstes Urteil, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, kein Urteil, ein Beschluss. Wie gesagt, Allrechtsschutz. Da wird der OLG auch nochmal ein Wörtchen mitzureden haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und vielleicht werden wir das in einer der zukünftigen Folgen dann auch noch zu besprechen haben. Wir bleiben gespannt.
Gut, dann kommt als nächstes ein ebenfalls spannender Beschluss des OLG Düsseldorf und zwar vom 28. August 2024. Aktenzeichen ist Card 4 aus 22. Also es geht ums Kartellrecht so ein bisschen. Das ist eine ganz spannende Entscheidung, weil das OLG Düsseldorf hier eine relativ klare Richtschnur gibt tatsächlich für die Bewertung von Wettbewerbsverboten aus kartellrechtlicher Sicht. Und das Spannende dabei ist oder das Interessante dabei ist, dass es für Bereiche interessant ist, bei denen die Unternehmen oder das Unternehmen, das so ein Verbot vorsieht oder regeln möchte mit seinen Vertragshändlern typischerweise, ja, wenn die Marktanteile über 30% haben. Ja, also da ist man dann langsam in einem Bereich, wo man ein bisschen schauen muss. Worum ging es hier? Es gab einen Lieferanten, also ein Unternehmen von, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, Gartengeräten und Sonstigem, ja. Und der hatte verschiedene Absatzmittler eingesetzt, also Vertragshändler, in dem Fall waren das meines Wissens. Und mit manchen dieser Vertragshändler, die diese Produkte verkauft haben, wurden sogenannte Alleinbezugsvereinbarungen beziehungsweise Wettbewerbsverbote geschlossen. Also man kann einfach Wettbewerbsverbot sagen. Ja. Worum ging es da? Man kann grob gesagt sagen, das sind im Prinzip Vereinbarungen, die einen Vertragshändler oder einen Händler exklusiv an einen bestimmten Lieferanten binden. Ja, also ich sage, der einfachsten Form sage ich einem Händler, du lieber Händler arbeitest jetzt nur noch für mich beziehungsweise vertreibst zumindest keine Konkurrenzprodukte zum Beispiel. Also das ist jetzt eine Spielweise. So ähnlich war das im Prinzip auch hier. Die Details im Übrigen sind ein bisschen verworren, die würde ich jetzt einfach völlig überspringen und das alles grob verkürzen.
Danke dafür.
Sehr gerne. Und mach einfach dann mal mit dem spannenden Teil weiter. Also aus kartellrechtlicher Sicht ist es so, dass so Wettbewerbsverbote, Alleinbezugsvereinbarungen ab einem bestimmten Punkt problematisch werden können, weil sie sogenannte Wettbewerbsbeschränkungen darstellen können. Das kann man sich ja auch vorstellen. Man nimmt ja quasi in gewisser Weise bestimmte Verkaufsstellen ja aus dem Spiel. Ja, die sind weg, die sind nicht mehr für andere Lieferanten, stehen die nicht zur Verfügung. Das kann insbesondere für solche Unternehmen ein Problem werden, die in einen Markt erst noch eintreten wollen, die noch kein Absatznetz haben. Das kann man sich auch vorstellen. Das ist so im Ausgangspunkt relativ leicht verständlich. Jetzt ist es so, dass in Bereichen, bei denen der Lieferant Marktanteile von bis zu 30% hat, die jedenfalls nicht überschreitet, und auch dessen Händler diese Anteilsschwelle nicht überschreiten. Da sind solche Verbote unter bestimmten Voraussetzungen generell vom Wettbewerbs- oder vom Kartellverbot freigestellt.
Die bekannten 5 Jahre, die man immer wieder...
Genau. Und das steht in der sogenannten VGVO, in der Freistellungsverordnung für vertikale Beschränkungen, vertikale Vereinbarungen. Und hier war es jetzt aber so, dass wir in diesem Fall überhalb dieser Schwelle lagen. Also im Detail ein bisschen unklar. Es gab auch ganz viele verschiedene Märkte. Wie gesagt, ich verkürze grob, aber man lag eben über diesen 30%. Und die Wettbewerbsbehörde ging auch davon aus, dass man eher so bei 40 ist, so um die 40, ne? Also so in diesem Bereich. Mhm. Das wurde auch zum Teil nicht so ganz klar. Das Oberlandesgericht hat jetzt ein paar Dinge getan, die dann ganz interessant waren. Es hat zum einen gesagt, so ein Wettbewerbsverbot ist aufgrund der Dauer an sich, ja, und auch aufgrund der Marktanteile, die im Spiel sind, nicht schon allein deshalb eine sogenannte bezweckte Wettbewerbsbeschränkung. Also eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung ist eine, sagen wir mal, könnte sagen, schlimmere Wettbewerbsbeschränkung, ja, bei der geht man davon aus, dass die Vereinbarung schon dem Wesen nach so schädlich für den Wettbewerb ist, dass man sich gar nicht mehr anschauen muss, wie wirkte sie jetzt konkret. Also bezweckt ist quasi noch schwieriger, ja, also die höhere Hürde. Und da sagt das OLG, das ist dann nicht der Fall. Das heißt, es ist allenfalls eine sogenannte bewirkte Wettbewerbsbeschränkung. Und bei den bewirkten Wettbewerbsbeschränkungen muss man sich die Wirkungen anschauen, und zwar die tatsächlichen oder potenziellen auf den Wettbewerb. Hm. Und da sagt das OLG, und das ist erstmal ganz standardmäßig, es sagt, naja, man muss dann eben den Wettbewerb bestmöglich beurteilen, ne? Man prüft dann in gewisser Weise, wie hätte sich der Wettbewerb ohne dieses Verhalten entwickeln können, ja, also so eine Art kontrafaktisches Szenario, kontrafaktische Prüfung, und das findet dann eben im Einzelfall statt. Und das OLG sagt dann aber, und das ist halt die spannende Richtschnur, die es dann gibt, dass Wettbewerbsverbote in solchen Konstellationen von über 2 Jahren im Grundsatz nur dann geeignet sind, den Wettbewerb nachteilig zu beeinflussen, wenn erstens der Marktanteil des Unternehmens, das das verwendet, über 40% liegt, also über der Vermutungsschwelle für die Marktbeherrschung, und zum anderen der sogenannte Bindungsgrad, also die gebundenen Verkaufsstellen insbesondere, über 30% liegt. Und zu guter Letzt müssen dann auch noch zusätzliche erhebliche Marktzutrittsschranken hinzukommen. Das heißt, man hat so einen gewissermaßen einen Dreiklang, den man jetzt einfach abprüfen kann. Ja, also insofern ist das eine klare Richtschnur, das ist natürlich sehr, sehr begrüßenswert. Und insofern also hat das
OLG damit dann mehr oder weniger die Vertikal-GVO, sag mal, aufgeweicht, indem es jetzt hier so einen allgemeinen Grundsatz aufstellt?
Ich würde sagen, ja.
Die hat ja deutlich strengere Regelung vor. Die hat ja, wie du gesagt hast, die 30% vorgesehen und gesagt, maximal 5 Jahre für so ein Wettbewerbsverbot, sonst ist es in der Regel nicht freigestellt.
Richtig. Und das ist, ob man sagen kann, dass es in der Regel nicht freigestellt ist, ist eine andere Frage. Ich würde es eher andersrum drehen und würde sagen, die Vertikal-GVO sagt, es ist dann generell freigestellt, weil üblicherweise eher die positiven Wirkungen überwiegen. Und hier in dem Fall könnte man schon im Ergebnis das so sehen, wie du sagst, hat das Oberlandesgericht ja sogar eigentlich noch eine Schippe draufgelegt und gesagt, ich sehe, wenn diese genannten Kriterien nicht vorliegen, sehe ich eigentlich schon gar keine Wettbewerbsbeschränkung. Mhm. Also es sagt ja, wenn man das so übernimmt, es sagt ja im Prinzip, es ist gar nicht geeignet, ja, den Marktzugang beispielsweise zu erschweren oder den Wettbewerb, anders gesagt, zu beschränken. Ergo, ich müsste das ja auch gar nicht rechtfertigen. Also da ist man noch gar nicht in dem Bereich, wo man über eine Freistellung wie bei der Vertikal-GVO sprechen müsste, sondern man sagt, das ist schon vielleicht gar keine Beschränkung. Ja, im ersten Schritt. Das ist schon ganz spannend. Und ich glaube,
das ist jetzt ja auch eine erhebliche Aussage.
Ne? Also. Ja, ja, ja. Deshalb ist das so ein, das ist ein spannendes Ding, sage ich jetzt mal. Und deshalb wird sich jetzt natürlich zeigen, wie das die Praxis aufnimmt, wie das andere Gerichte vielleicht in vergleichbaren Fällen beurteilen. Und was ich auch noch sagen kann, ist, wir haben, für wen es interessiert, wir haben tatsächlich noch so ein kleines Nör-Insight dazu auch auf unserer Homepage geschrieben. Wir verlinken das auch. Da haben wir das noch ein bisschen erläutert. Ja,
immer, danke schön. Ja, bleibt in der Tat spannend. Denn das würde ja tatsächlich bedeuten, dass wir in einem gewissen Umfang nicht mehr auf die Einzelfreistellung nach 101 Absatz 3 AEV abstellen müssen. Und das ist ja eigentlich immer die unsicherste Lösung gewesen, wenn man so ein Wettbewerbsverbot durchsetzen soll. Aber auf jeden Fall spannend. Bin gespannt, wie das damit weitergeht.
Genau, man bräuchte es vielleicht gar nicht, ne, diese Freistellung. Und interessanterweise, wie gesagt, muss man aber schauen, inwiefern dann diese Entscheidung, die ist im Detail, ich habe es ja stark verkürzt, doch ein bisschen speziell, inwiefern das dann übertragbar ist und inwiefern das dann wirklich ein Grundsatz ist, ne, oder ob das dann vielleicht jetzt wirklich nur ganz konkret diesem Einzelfall geschuldet war. Ja.
Verstehe, ja. Vielen Dank, Benedikt.
Gerne.
Dann würde ich sagen, lass uns gar nicht weiter lang um den heißen Brei reden und ich mache einfach mit meinem BGH-Urteil weiter. Es geht um ein Urteil vom 27.06.24. Aktenzeichen ist IZR 98 aus 23. Worum ging es? Es ging um Werbung mit Umweltschutzbegriffen, konkret um die Verwendung des Begriffs klimaneutral.
Oh.
Was war passiert? Beklagt war ein Hersteller von Fruchtgummi und Lakritz. Und der Hersteller, der hatte sich eines Kooperationspartners für Klimaschutzprojekte bedient und warb dann auf seinen Produkten und auch in einer Lebensmittelzeitung damit, dass das Produkt klimaneutral produziert wurde. Mhm. Aber es war in dem konkreten Fall so, dass der Hersteller wohl Kompensationszahlungen leistete, also an irgendwelche Klimaschutzprogramme förderte, um den CO2-Ausstoß oder die umweltschädlichen Auswirkungen seiner Produktion eben zu kompensieren. Mhm, ja. Auf dem Produkt selbst auf dem Produkt selbst war ein Label mit dem Wort klimaneutral angebracht. Auch in dieser Zeitung stand immer wieder das Wort klimaneutral und da fand sich auch ein QR-Code und wenn man den QR-Code scannte, kam man auf die Webseite von diesem Kooperationspartner und konnte dort eben konkret nachlesen, welche Maßnahmen der Hersteller jetzt eben getroffen hat, um seine Produkte in Anführungszeichen klimaneutral zu machen. Die Klägerin wandte sich gegen diese Werbung und verlangte, dass das unterlassen werden soll, das Produkt als klimaneutral zu bezeichnen, denn sie argumentierte, dass ein Kunde, der sich das Wort klimaneutral anschaut, das nur so verstehen könne, dass die Produktion des Produktes eben emissionsfrei verlaufe. Ja, und das ist aus der Sicht der Klägerin eben nicht der Fall, wenn ich nur Kompensationszahlungen leiste, um irgendwelche Klimaschutzprojekte zu fördern. Mhm. Ja, und das reicht insbesondere auch nicht aus, das argumentiert die Klägerin auch, dass der Hinweis darauf, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden, erst auf der Webseite des Kooperationspartners über einen QR-Code erreichbar ist.
Ja.
Genau, was hat der BGH dazu entschieden? Er hat gesagt, gut, es kommt natürlich, wie im Wettbewerbsrecht immer, auf das Verständnis eines situationsadäquat aufmerksamen, durchschnittlich informierten Verbraucher an. Mhm. Dieses Verständnis hatte auch das OLG Düsseldorf angesetzt, aber das OLG Düsseldorf hat das ein bisschen anders gesehen, als der BGH jetzt entschieden hat. Das OLG Düsseldorf hat gesagt, naja, Kompensationszahlung kennt ja jeder, der beispielsweise schon mal eine Werbung von einem Flugreiseanbieter gesehen hat. Auch da gibt es das ja immer wieder, dass man sagt, du kannst gerne fliegen, aber wenn du ein bisschen mehr zahlst, dann machen wir deinen Flug CO2-neutral, dann wird der CO2-Ausstoß eben kompensiert durch die Förderung von Klimaschutzprojekten. Mhm, das OLG Düsseldorf sagte, naja, das ist ja hier nichts anderes. Der Verbraucher kennt das. Das ist ein bekanntes Konstrukt. Und deswegen ist das in dem Fall auch zulässig. Also da müssen auch insbesondere keine strengen Anforderungen gestellt werden, was die weiteren Informationen und deren Erreichbarkeit angeht. Und der BGH sagte, nee, sehen wir anders. Der BGH hat gesagt, wie auch bei der Werbung mit gesundheitsbezogenen Begriffen, also bei gesundheitsbezogener Werbung, müssen auch an Werbung mit Umweltschutz besonders hohe Anforderungen an Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der Werbeaussage geknüpft werden.
Aha.
Also kam mir jetzt erstmal komisch vor, aber das ist das ständige Rechtsprechung. Also der BGH hat im Prinzip hier seine Rechtsprechung nur bestätigt. Ja. Man kann sich aber fragen, was hat denn jetzt Umweltschutz mit Gesundheitsschutz zu tun, beziehungsweise gesundheitsbezogener Werbung. Aber die Beweggründe des BGH, die finde ich auch ganz nachvollziehbar, denn der BGH hat gesagt, Umweltaspekte haben, wie auch Gesundheitsaspekte, eben in der Wertschätzung des Verbrauchers einfach einen besonders hohen Stellenwert. Ja, und deswegen sind solche Werbemaßnahmen besonders wirksam. Ja, außerdem spricht solche Werbung auch emotionale Bereiche des Menschen an. Also es geht dann gar nicht darum, welches Produkt ist besser, sondern man entscheidet dann aufgrund einer emotionalen Geneigtheit, das eine Produkt zu kaufen, anstatt das andere Produkt zu nehmen. Also man appelliert hier so ein bisschen an das Verantwortungsgefühl für spätere Generationen, an das Verantwortungsgefühl für die Welt, vielleicht auch die eigene Besorgnis hinsichtlich des Klimawandels. Also ganz, ich sag mal, objektiv irrelevante Faktoren, was die Auswahl eines Produktes angeht. Und Umweltbegriffe haben, wie auch gesundheitsbezogene Begriffe, heute häufig auch eine gewisse Unklarheit. Also zeigt ja jetzt hier das Beispiel klimaneutral. man muss sich fragen, was ist denn klimaneutral dann in dem Zusammenhang? Ja, der BGH hält auch fest, naja, die beworbene Umweltverträglichkeit, die bezieht sich oft auch nur auf Teilbereiche und der konkrete Grad der Umweltverträglichkeit, also wie gut in Anführungszeichen ist mein Produkt für die Umwelt, der ist häufig völlig unklar. Ja, also wenn ich mit Umweltverträglichkeit, Klimaneutralität werbe, kann das ja auch heißen, dass mein Produkt einfach nur ein bisschen weniger schädlich ist als andere Produkte. Und deswegen hat der BGH gesagt, aufgrund all dieser Faktoren muss ich eben besondere Anforderungen beachten. Also insbesondere, wie gesagt, aufklärende Hinweise aufnehmen. Es muss richtig und eindeutig sein. Und deswegen, so der BGH, reicht es eben auch nicht aus, wenn der Hinweis mit den weitergehenden Informationen erst über einen QR-Code erfolgt.
Okay.
Also, wie gesagt, leuchtet aus meiner Sicht total ein, die Rechtsprechung. Ist auch eine Bestätigung der bisherigen BGH-Rechtsprechung, auch zu Werbung mit Klimabegriffen. Die Entscheidung zeigt aber auch, dass es einfach ja mit zunehmender Wichtigkeit von Umweltschutz und auch der damit einhergehenden Werbung für Produkte, das ist und bleibt nämlich auch einfach ein Verkaufsförderungsmittel, sagen wir mal ehrlich. Ja. Ist es halt einfach wichtig, eben diese strengen Anforderungen des BGH zu beachten, um hier nicht in eine Falle zu laufen.
Ja, ich finde das auch so aus der Beobachterperspektive eine gerechte Entscheidung, sage ich jetzt mal. Also ich habe da auch gerade, als du berichtet hast, so ein bisschen auch immer an mich oder an Bekannte denken müssen. Man achtet ja schon so ein bisschen drauf, ne? Man guckt, was kauft man, und da möchte man natürlich nicht vielleicht, wenn auch nur versehentlich, falsch abbiegen oder was falsch verstehen. Insofern finde ich das ganz gut, und zumal es gibt ja auch Unterschiede, natürlich klar, ob ich von Anfang an beispielsweise den Ausstoß von CO2 oder Treibhausgasen reduziere oder ob ich dann später versuche, das zu kompensieren. Auch das ist, ne, also da hat man ja auch schon bestimmte Erfahrungen gemacht, beziehungsweise Berichte in der Presse gelesen, dass das wahrscheinlich besser ist. Man reduziert das am Anfang und versucht nicht später zu kompensieren, was dann vielleicht gar nicht gelingt, ja.
Ja, wobei das, kann man sich natürlich lange drüber streiten, ob jetzt das eine besser ist als das andere. Der BGH hat klargestellt, CO2-Vermeidung ist der CO2-Kompensation immer vorzugswürdig. Aber es geht natürlich auch konkret gar nicht darum, wie viel CO2 jetzt vermieden wurde, sondern das Schutzgut des Wettbewerbsrechts ist eben immer die informierte Verbraucherentscheidung. Also es soll der Verbraucher nicht aufgrund eines in Anführungszeichen Irrtums ein Produkt kaufen, sondern er soll eben möglichst informiert das beste Produkt auswählen, damit sich das beste Produkt durchsetzen kann. Und wenn das eben in dem Fall eins ist, weil es klimaneutral ist, dann ist das eben das, was schützenswert ist. Deswegen, wie gesagt, es kommt maßgeblich darauf an, dass eben der Verbraucher eine informierte Entscheidung treffen kann und nicht, wie klimaneutral tatsächlich das Produkt oder die Produktion ist. Das ist eigentlich Nebensache, aus rechtlicher Hinsicht.
Nee, aber das ist wunderbar. Informierte Entscheidung, gestärkt, perfekt.
Jetzt haben wir noch die Königsdisziplin, würde ich sagen, Benedikt, den EuGH.
Ja, kann man so sagen, ja. In bestimmter Hinsicht zumindest.
Also, bist du dich geschmeichelt, hoffe ich.
Ja, natürlich. Nee, natürlich purer Zufall. Es ist tatsächlich auch nochmal eine Wettbewerbs-, eine kartellrechtliche Entscheidung. Damit haben wir ja oft zu tun. Insofern, das passt eigentlich auch ganz gut, und die Sache war auch ganz spannend und ist jetzt entschieden worden erst jüngst. Also es ist ein Urteil von 5.12.2024 des EuGH. Aktenzeichen ist C606 aus 23. Es ging da um ein Vorabentscheidungsverfahren. Worum geht's da? Es ist so, dass beispielsweise Gerichte, ja, Fragen zur Auslegung des Unionsrechts an den EuGH vorlegen können. Also das ist im Prinzip so der ganze Zweck. Und da geht es dann beispielsweise eben um die Frage, wie etwas zu interpretieren ist. Und hier ging es ganz konkret um Artikel 101 AJOV, also das ist wieder das Kartellverbot, ja, das Verbot, wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen zu treffen zwischen Unternehmen. Und hier ging es in diesem konkreten Fall darum, dass es Meinungsverschiedenheiten gab zwischen zwei Gerichten in gewisser Weise, ja, und natürlich auch mit Blick auf das Unternehmen, das betroffen war, wie man denn jetzt eine sogenannte bewirkte Wettbewerbsbeschränkung, die haben wir vorhin schon mal erwähnt, ja, wie da das Beweismaß ist. Und der EuGH hat das so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, zwar sehr, sehr kurz, aber letzten Endes doch eigentlich gewissermaßen schulbuchmäßig aufgeschlüsselt und dargestellt. Und es war eigentlich im Wesentlichen eine wiederholende Entscheidung von Entscheidungen, die er schon getroffen hat, aber war trotzdem eigentlich ganz spannend in der Konstellation. Also was ist passiert? Es ging um den Kfz-Bereich. Da hat ein Importeur von Kraftfahrzeugen einer bestimmten Marke in einem EU-Land ja Gewährleistungsbedingungen mit seinen autorisierten Servicepartnern vereinbart. Also mit seinem Servicepartner Werkstattnetz, ja, das an ihn angeschlossen ist, das von einer Wettbewerbsbehörde als ja wettbewerbswidrig wurden die eingestuft, diese Bedingungen. Es ging darum, dass also ein klassischer Fall eigentlich, dass bei routinemäßigen Wartungen, ja, sollten die Kunden, damit sie weiterhin im Genuss der Gewährleistung, so hieß es dort, bleiben können, sollten sie auch bei solchen routinemäßigen Wartungen insbesondere den autorisierten Servicepartner aufsuchen, beziehungsweise nur Originalteile verwenden. Also nicht nur bei der Klassiker, in gewisser Weise ist es tatsächlich ein Klassiker, weil ja die EU-Kommission beispielsweise in den Kfz-Leitlinien genau diesen Fall, ich glaube, unter dem Titel Missbrauch oder unzulässige Gewährleistungen verwendet und gerade beschreibt, dass man das halt nicht machen soll, ja. Mhm. Weil so eben natürlich die Gefahr besteht, dass freie Werkstätten ausgeschlossen werden und zwar auch für Arbeiten, für die eigentlich letzten Endes der Hersteller oder der Importeur gar nicht bezahlt. Also außerhalb von Garantien, außerhalb von klassischen Gewährleistungen, so war es ja auch im Prinzip hier. Das war der Ausgangspunkt. Daraufhin gab es ein Bußgeld, das wurde dann angegriffen, die Entscheidung. Das ging erstmal zur erstinstanzlichen, zum Regional, ich glaube Regionalverwaltung oder Regionalgericht, ja. Also es ist nicht in Deutschland, spielt der Fall nicht, deshalb weiß ich nicht genau, wie die Bezeichnungen sind.
Es sei dir vergeben.
Dankeschön, dass du mir das nachsiehst. Und das Gericht sagte, ja, also das ist eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung, weil es gibt potenzielle Auswirkungen auf den Wettbewerb, die schädlich sind, die aus der Natur in gewisser Weise dieser Klausel oder dieser Klauseln herrühren. Das nächsthöhere Gericht, das oberste Gericht in diesem Fall, so heißt es, hat diese Entscheidung nicht ganz geteilt und hat gesagt, na, das sind aber jetzt hier die falschen Kriterien, die da angewendet werden an den Nachweis der Wettbewerbsbeschränkung, bitte nochmal entscheiden. Also es verweist zurück und sagt, ich kann das nicht feststellen, mach du das nochmal, aber diesmal quasi unter den richtigen Bedingungen. Und dann hat das dieses regionale Gericht gesagt, naja, bin der Meinung, ich habe die richtigen Kriterien angewandt, ich lege das dem EuGH vor. Und dann hat der EuGH eben darüber entscheiden müssen, was das Beweismaß bei bewirkten Wettbewerbsbeschränkungen ist. Und in aller Kürze hat der EuGH gesagt, na zum Ersten, ich bin hier zuständig. Das ist ganz spannend. Das ist eigentlich ein rein innerstaatlicher Fall. Also es betrifft gar nicht unbedingt den Handel zwischen den Staaten, was ja eigentlich erforderlich ist, damit Unionsrecht in der Hinsicht berührt ist oder der EuGH zuständig ist. Aber er sagt hier, dieses nationale Wettbewerbsgesetz bildet im Wesentlichen Unionsrecht ab, nämlich 101.
Ja, und dann im Sinne einer,
ja, genau, so ist es in Deutschland ja auch, ja. Und daher im Sinne einer einheitlichen Auslegung des Unionsrechts, ja, oder solcher Vorschriften, die es abbilden sollen, ist der EuGH dann eben zuständig. Und dann sagt der EuGH, naja, und dann muss man das wie folgt machen, ja, bei der Wettbewerbsbeschränkung. Man schaut sich erstens an, ist es eine bezweckte oder eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung? Das ist quasi der vorangestellte Step, weil sich da eben unterschiedliche Maßstäbe dran anknüpfen. Die bezweckte Beschränkung ist in Anführungszeichen dem Wesen nach schon schädlich, ja, und deshalb muss man da gar nicht mehr so genau anschauen, was ist, oder typischerweise nicht anschauen, was gab es für Auswirkungen auf den Wettbewerb.
Ja, das steht ihm quasi auf die Stirn geschrieben, könnte man sagen, oder?
Genau so ist es. Und bei der sogenannten bewirkten Beschränkung, und um die ging es hier, weil die Wettbewerbsbehörde hat dieses Verhalten als solche eingestuft. Und bei der bewirkten Beschränkung muss man sich eben den Wettbewerb genauer anschauen und man muss die potenziellen oder die tatsächlichen Wirkungen überprüfen. Das heißt, der EuGH hat hier, da verweist er auf frühere Entscheidungen, quasi dem Regionalgericht zugestimmt und gesagt, ja, auch der Nachweis von potenziellen Auswirkungen auf den Wettbewerb, die reichen im Prinzip aus, um eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung festzustellen. Diese potenziellen Wirkungen müssen zum Beispiel nicht konkret eintreten. Das heißt, es ist ausreichend, dass sie potenziell sind. Und zum anderen sagt er, sie können ja auch bei solchen Fällen oder bei anderen Fällen gleicher Art in Anführungszeichen auftreten. Also es muss nicht unbedingt in diesem konkreten Fall sein. Und zur Begründung, das ist dann das, was es noch ein bisschen, sage ich mal, jetzt lehrreich macht, die Entscheidung, führt der EuGH aus, dass man bei der Prüfung dieser Wirkungen in gewisser Weise ein kontrafaktisches Szenario prüft. Das heißt, man stellt sich den Wettbewerb so vor, wie er sich möglichst realistisch entwickelt hätte, ohne die in Anführungszeichen schädliche oder wahrscheinlich wettbewerbswidrige Verhaltensweise. Und unter diesem Aspekt sagt der EuGH, naja, da ist es dann nicht so wichtig, ob das jetzt Wirkungen sind, die tatsächlich eintreten oder die potenziell eintreten, weil man muss es ja sowieso ein Stück weit hypothetisch prüfen und dann eben alle Wirkungen, die da erheblich sind oder sein können, berücksichtigen. Sie müssen nur hinreichend spürbar sein.
Und das macht ja, wenn man mal drüber nachdenkt, irgendwo ja auch Sinn, sonst wären die Wettbewerbsbehörden ja letztlich gezwungen, erstmal abzuwarten, wie stark der Wettbewerb geschädigt wird, bevor sie gegen so ein Verhalten vorgehen
können. Genau das wäre ein Stück weit tatsächlich eine Schlussfolgerung, die man ziehen könnte, wenn es anders wäre, ja. Also es macht durchaus Sinn und ist auch, wie gesagt, schon lange entschieden. Das geht schon auf Entscheidungen aus den 90ern zurück, dass das potenzielle Auswirkungen eben sind, die ausreichen. Aber hier wurde es nochmal quasi schulbuchmäßig und schön dargestellt. Und gleichzeitig dann noch in dem Automotive-Kontext, sage ich jetzt mal, wo man nochmal in gewisser Form dran erinnert wird, dass natürlich gerade im Bereich After Sales man hinschauen muss, wie man so seine Strukturen ausgestaltet. Mhm. Weil die Wettbewerbsbehörden der Auffassung sind, dass gerade die freien Werkstätten oder freie Player, sage ich jetzt mal, im After-Sales-Bereich besonders schutzwürdig sind.
Ja, cool. Danke, Benedikt.
Gerne.
Das heißt wenn ich dich richtig verstanden habe, ist für unsere Beratungspraxis in Deutschland ändert sich mit der Entscheidung erstmal nichts, sondern im Gegenteil, es bestätigt sich eher, dass wir so weitermachen wie bisher auch.
Ja, das zum einen, genau, die Vorsicht muss man aufrechterhalten. Zum anderen, das ist aber jetzt reine Spekulation, sieht auf den ersten Blick so aus, als könnte man es so interpretieren aus der Beobachtungsperspektive, dass hier die Kriterien von der bezweckten und der bewirkten Beschränkung beim Nachweis ein bisschen zueinander hingerückt sind. Ja, also das eine ist quasi dem Wesen nach schädlich, das ist die bezweckte Beschränkung. Bei dem anderen hatte das Regionalgericht, so wird es zumindest in der EuGH-Entscheidung transportiert, gesagt, dass diese Vereinbarung ja bereits der Natur nach schädlich sei, ja, wettbewerbsschädlich sei. Und das klingt schon relativ ähnlich. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, was das bedeutet. Bei der bezweckten Beschränkung gibt es immer hohe Anforderungen, ja, auch vom EuGH aufgestellt. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob es vielleicht manchmal opportun sein könnte, statt eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung nachzuweisen, auszuweichen in gewisser Weise auf eine bewirkte, mit ähnlicher Begründung und dann über die potenziellen Auswirkungen das zu machen.
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, Benedikt. Ich meine, die bezweckte Wettbewerbsbeschränkung, ich sag mal salopp formuliert, da mache ich den Kopf aus und brauche nicht mehr drüber nachzudenken, was passiert wäre oder was passiert ist bei der bewirkten Wettbewerbsbeschränkung muss ich mir trotzdem noch Gedanken darüber machen, wie hätte sich der Wettbewerb entwickelt, was sind die potenziellen Auswirkungen. Auch da muss ich ja natürlich dann sorgfältig die potenziell schädlichen Auswirkungen nachweisen, wie du gesagt hast, vielleicht auch mit Vergleichen in Parallelmärkten etc. Also da sind die Anforderungen ja doch nochmal deutlich höher als bei der bezweckten Wettbewerbsbeschränkung.
Ja, genau. Also das war, wie gesagt, nur erstmal eine Spekulation, aber man muss sich natürlich schon irgendwo ein Stück weit die Frage stellen, wenn man dann den Wettbewerb untersucht, wie er denn wäre ohne die Verhaltensweise, wie dann genau die potenzielle Auswirkung festgestellt wird und wie sie sich dann konkret verhalten hätte, ja.
Eine große
Glaskugel im Einzelfall. Es mag aber vielleicht auch, wie gesagt, einem Fall liegen. In manchen Fällen mag es vielleicht doch deutlich leichter, sowas zu prüfen oder, sagen wir mal, bessere Anknüpfungspunkte für so eine Prüfung geben. Hier war es im Wesentlichen so, und das ist ja auch nicht fernliegend, solche Vereinbarungen sind ja selbst von der Kommission oder vergleichbare, wenn von der Kommission her als wettbewerbswidrig genannt oder im Zweifel als wettbewerbswidrig bezeichnet. Und dass man dann sagt, na, der Natur nach oder ja, aufgrund dieser Klausel ist damit zu rechnen, dass es potenzielle Auswirkungen gibt, ist jetzt nicht ganz fernliegend, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Insofern aber eine spannende Entscheidung, finde ich, die das Ganze nochmal so ein bisschen aufdröselt und herleitet.
Ja, super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ja, Benedikt, es ist schon leider wieder rum.
Ja, dann bereiten wir uns fleißig vor auf das nächste Quartal.
Wir fangen wieder an zu sammeln. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Wie gesagt, wir packen wieder alle Urteile in die Shownotes, insbesondere alle Aktenzeichen. Kann man alles nochmal wunderbar nachlesen. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, und vielen Dank fürs Zuhören.
Auch von mir. Wiederschauen. Tschüss.